gibt's doch gar nicht.
Ja, hallo Michael.
Wir haben eine Crime-Story-Folge.
Ja, es ist mal wieder soweit.
Wie kommt das?
Weil das ist eine schöne Serie, die wir gestartet haben und ab und zu wollen wir auch nochmal einen Crime-Folgen.
Ja, wir hatten 20 Crime-Folgen gemacht und das ist irgendwie ein Jahr her und wir haben keine mehr gemacht. Und jetzt wollen wir noch eine, vielleicht so eine Sonderfolge für den Urlaub. Ist das so?
Ja, das ist so. Und ich habe einen sehr intensiv recherchierten Fall dabei und soll ich direkt loslegen?
Nein, wir legen schnell los, weil wir haben es ja eben auch nochmal kurz gesagt, wenig Vorgeplänkel und voll in den Fall rein. Aber ich würde gerne nochmal erwähnen, wie das zustande kommt, dass wir jetzt nochmal eine Crime-Folge machen, weil wir legen die Serie jetzt wieder nicht neu auf oder so, weil der Hörer denkt, oh, kriege ich jetzt jeden Monat wieder eine Crime-Folge?
Nein. Wir machen ab und zu immer noch eine, aber nicht mehr so regelmäßig.
Aber es ist jetzt ein Jahr her oder so, wo wir die letzte gemacht haben.
Stimmt. Und ich bereite auch schon wieder einen neuen Fall vor.
Also es kommt jetzt wieder öfters als einmal pro Jahr?
Immer mal wieder.
Ja. Oh wow, da freuen sich aber viele Hörer. Auch deine Zahnärztin oder so, die hat doch mal gefragt.
Die Assistentin, ja.
Ja, die hat doch mal gefragt, mach doch nochmal eine Crime-Folge, eine richtige.
Absolut. Und okay. Dieser Fall ist auch auf jeden Fall auch ein Stück weit für die Assistentin. Der Zahnärztin, die gerne unseren Crime-Podcast hört.
Sehr schön, viele Grüße.
Viele Grüße an der Stelle.
Ja. Wir haben zwei Fälle dabei, du hast einen dabei und ich habe einen dabei. Ja. Und man wird doch, glaube ich, merken, wie, das ist aber auch, was unseren Talk hier ausmacht, wie unterschiedlich die Fälle sind und wie unterschiedlich wir die aufbereiten. Ich habe hier für meinen Fall ein Blatt mit Notizen dabei.
Ja.
Und werde den Fall in so vielleicht 20 Minuten erzählen, maximal. Und du hast für deinen Fall schon mehr Raum eingeplant und hast auch ein paar mehr Notizen dabei. Und ja, dann würde ich sagen, zurücklehnen und zuhören. Und Stefan erzählt jetzt. Ja, Zartbitter Crime Stories, Folge 21.
Richtig. Und wir haben Hochsommer und der Fall, den ich berichte, spielt aber im tiefsten Dezember, kurz vor Weihnachten.
Okay.
Und der Fall spielt im Schweizer Mittelland, in einem kleinen Ort, der heißt Rupperswil. Und in diesem kleinen Ort wohnen etwa 5500 Einwohner.
In welchem Jahr befinden wir uns?
2015.
Okay, also sehr aktuell, ja, was heißt sehr, aber
relativ frisch.
Ja, weil wir haben ja auch schon oft 80er Jahre und sowas gehabt.
Genau.
2015.
Genau, ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Und kurz vor Weihnachten im Übrigen, zwei Tage vor Weihnachten am 21. Dezember. Und dieses Dorf, von dem ich rede, Rupperswil heißt das, das ist ein kleines idyllisches Dorf, wo Familien ihren Traum vom Eigenhaus mit Garten erfüllen und die Menschen grüßen freundlich, die Vorgärten sind gemacht und niemand ahnt etwas Böses. Am 21. Dezember geht aber frühmorgens bei der Feuerwehr ein Feueralarm rein. Und die Feuerwehrleute denken sich nichts Schlimmes und denken, ja, kurz vor Weihnachten hat vielleicht jemand eine Kerze brennen lassen oder so. Und fahren los und zu einem Haus, wo es brennt. Und in diesem Haus wohnt eine Familie. Eine Mutter, die Carla S. heißt. Und sie wohnt dort mit ihren beiden Söhnen. Dion und Darwin heißen die. Und sie lebt von ihrem Mann getrennt und hat einen neuen Freund, der auch da lebt. Also ihr neuer Freund. Hm?
Und das Haus hat gebrannt.
Genau, das Haus brennt, die Feuerwehr kommt an. Kurz vorher sind sogar noch die Eltern von dieser Frau angekommen, sehen das Haus in Flammen stehen. Die sind gekommen, um Weihnachten zu feiern mit ihren Kindern, sehen das Haus in Flammen stehen. Der Vater versucht noch reinzukommen. Und will sich da durchkämpfen, hofft, dass seine Tochter...
Also es brennt lichterloh.
Es brennt schon ordentlich und der Rauch ist so stark, er kommt da nicht mehr rein, geht sofort wieder raus, wartet qualvolle Minuten, die sich wie Stunden natürlich in dem Moment hinziehen auf die Feuerwehr. Und die Feuerwehr kommt an und mit Atemschutzmasken gehen sie ins Haus rein, denken nichts Schlimmes, ganz normaler Hausbrand, in Anführungszeichen normal, und gehen rein und was sie dann da vorfinden, werden sie wahrscheinlich nie wieder aus ihren Köpfen herausbekommen, diese Bilder. Sie kämpfen sich in den ersten Stock vor und dort liegt Carla, die Mutter, tot, 48 Jahre. Ihr jüngster Sohn Darwin ist 13, er liegt im Kinderzimmer zwischen Kuscheltieren, auch tot. Und der ältere Sohn liegt oben im Dachgeschoss, das ist ausgebaut, der liegt auch dort, auch tot, mit seiner Freundin, die ihn besucht hat.
Wie alt war das zweite?
Der zweite, der ältere, ist 19.
Okay.
Der um Dachgeschoss.
Ich sag mal, ich vermute, sie sind nicht am Rauchgas gestorben.
Richtig.
Ja. Aber das hat man noch nicht
Doch, das Feuer hat sie nicht getötet, sondern sie liegen gefesselt dort und allen sind die Kehlen durchgeschnitten.
Krass.
Es sieht ganz so aus, als wurde das Feuer gelegt, um die Tat zu vertuschen. Und jetzt geht natürlich erstmal so eine riesen Spekulation los, die Leute.
Also die haben dann das Feuer löschen können?
Genau, das Feuer wird natürlich sofort gelöscht.
Und haben ganz schnell gemerkt, dass hier ist ein Mord passiert oder
absolut.
Vierfachmord.
Tatort.
Oder wie viele Tote waren es?
Vier Tote. Die Mutter, die beiden Söhne, der 13-Jährige, der 19-Jährige.
Und seine Freundin.
Die Simona heißt sie, 21 Jahre alt.
Die Freundin?
Ja.
Okay. Und die beiden Jungs, wie hießen die nochmal? Ich habe es vergessen zu
überlegen. Der ältere heißt Dion und der jüngere heißt Darwin.
Okay. Darwin?
Darwin.
Wie Charles Darwin?
Ja, okay. Das sind halt Namen.
Ja.
Und jetzt beginnt natürlich erstmal so eine Spekulation. Alle überlegen sich, ja, wer war das? Was denkt man, wenn sowas passiert? Ne? Also das Naheliegendste ist natürlich erstmal so eine Beziehungstat. Ja.
Da muss ich direkt mal sagen, viele kritisieren das irgendwie, weil, wie soll ich das sagen? Diese Familientragödie, / Beziehungstat, so wird das in den Medien oft genannt. Und es gibt Leute, die kritisieren das, weil das klingt verharmlosend und beschönigend. So von wegen, ja, das war ja ein Mann, der wurde verlassen. Kann man schon irgendwie verstehen. Eine Beziehungstat.
Ja, dem Affekt hingerissen.
Ja, oder, die Leidenschaft und so.
Ja, ja.
Aber es ist natürlich krasser, blutrünstiger Mord. Und wir wissen natürlich, dass Beziehungstat, wir meinen das jetzt nicht beschönigend oder beschwichtigend, aber die Sprache spielt natürlich eine Rolle.
Ja.
Und deswegen wollte ich das nur kurz aufgreifen, weil ich habe schon öfters gelesen, dass das dann so kritisiert wird, dass das etwas verharmlosend klingt in den Medien.
Es ist ja auch bisher nur eine Spekulation.
Ja.
Ja. Es ist nur ein Verdacht, weil sie ja von ihrem Ex-Mann getrennt ist. Möglichkeiten könnten eine Rolle spielen. Ja, erweiterter Suizid ist auch so eine Möglichkeit, wobei er dafür spricht natürlich dann nicht so.
Bei vier Gefesselten?
Und wenn die selbst auch die Kehle durchgeschnitten hat, irgendwie passt das nicht zusammen. Mhm. Aber oder drehte der jetzige Lebenspartner durch? Das kann natürlich auch sein.
Der war gar nicht im Haus, oder?
Der war gar nicht im Haus.
Ja. Ne? Und das ist natürlich auch direkt ein Verdächtiger.
Ja, der war bei der Arbeit.
Ja.
Und haben die Söhne was damit zu tun? Also es wird erstmal nur spekuliert.
Mhm.
Was aber natürlich ungewöhnlich ist, ist, dass bei allen die Kehle durchgeschnitten ist und das spricht erstmal nicht für eine Beziehungstat. Und es kommt dann auch schnell so der Gedanke auf, das sieht so professionell aus.
Echt?
Ja. Viele denken sich, dass
wie eine Hinrichtung.
Das könnten Profis sein,
ja,
die da irgendwas wollten.
Ja.
Und die Staatsanwaltschaft veröffentlicht direkt zwei Bilder, die sie nämlich am Morgen, als die Tat geschehen ist, bekommen hat. Und zwar, es ist einmal um 9.50 Uhr morgens, sieht man die Frau an einem Bankschalter.
Also Bilder von einer Überwachungskamera.
Genau, von einer Überwachungskamera sieht man an einem Bankschalter, wie sie 1000 Schweizer Franken abhebt.
Das wusste man, das konnte man rausfinden.
Das konnte man alles rausfinden, ja. Und ein zweites Bild, auch eine Überwachungskamera in einer weiteren Bank, wo sie nochmal 9.850 Schweizer Franken abhebt. Ich weiß nicht genau, wie viel das ist, glaube ich, so zusammen.
Also schon viel Bargeld.
Etwa 30.000 Euro, ja. Und,
echt, so viel das ist?
Ich glaube, ja. Das Interessante ist, sie kennt sogar den Bankschalter, aber sie schlägt keinen Alarm.
Wer kennt den Bankschalter?
Die Frau, die Mutter, die umgebracht wurde und da an dem Bankschalter Geld abhebt, kennt sogar den Mann an der Bank. Also es ist ein Bekannter von ihr.
Ach so,
sie hätte ihm
so
ja
von wegen...
Ja, ein Zeichen geben können oder sowas, ja. Also die Frage ist, war die da überhaupt schon bedroht? Man geht aber davon aus, ja, sie hat offensichtlich Geld abgeholt, weil sie war offensichtlich erpresst wurde. Ihre,
also die glauben, dass das im Zusammenhang steht, dass die da war und hat so viel Geld abgeholt und dass sie dann später tot war.
Natürlich, auf jeden Fall.
Ja, aber wieso natürlich?
Naja, es spricht alles dafür, dass sie ihre Kinder in Schach gehalten wurden, bedroht wurden und sie ist schnell Geld holen gegangen, um sie quasi frei zu pressen.
Mhm. War das denn alles Geld, was sie hatte? Oder?
Also das spricht dafür, dass die Kinder einfach als Geiseln gehalten wurden. Ne?
Aber warum hat sie nicht mehr Geld geholt? Hatte sie nicht mehr oder?
Offensichtlich hatte, das weiß man alles noch nicht. Ja. Okay. Offensichtlich hatte sie nicht mehr.
Okay, jedenfalls schon ungewöhnlich, dass sie dann an zwei unterschiedlichen Geldautomaten relativ viel Geld abhebt, kurz bevor sie dann tot ist. Ne?
Und ich gehe jetzt direkt, ich mache jetzt einen Sprung und gehe gar nicht weiter erstmal in die Ermittlungen, sondern erzähle jetzt direkt, was an diesem Morgen passiert ist. Okay. Ja. Und zwar reden wir hier von einem ganz normalen Morgen. Ja, es ist Weihnachten, steht vor der Türe, das Haus ist weihnachtlich geschmückt. Die Familie ist so ein bisschen so eine Patchwork-Familie. Georg M., so heißt der neue Freund von ihr, ist schon aufgestanden. Er ist Filialleiter in einer Bank, was natürlich auch eventuell eine Rolle spielen könnte. Muss zur Arbeit, er bringt seiner Frau Carla noch einen Kaffee ans Bett. Und am Abend vorher hat die Familie noch unbeschwert Raclette gegessen. Und der 13-jährige Darwin liegt noch im Bett in seinem Kinderzimmer. Er ist übrigens ein sehr hübscher, blonder Junge. Und das spielt eventuell noch eine Rolle. Okay. Er ist super aufgeweckt, hübsch, spielt sehr, sehr gut Fußball, trainiert 7-mal die Woche sogar.
Was?
Ja, und will Profi werden und ist schon so angemeldet in so einer Kaderschule. Also, was ich nur erzählen will, ist, es ist eine völlig intakte Familie eigentlich. Ne? Also, und auch der 19-jährige Dion hat seine Freundin, alles läuft, er lebt oben im Dachgeschoss, arbeitet in einer Modekette. Und seine Freundin tanzt leidenschaftlich gerne und hat sich auch angemeldet in einer Tanzausbildung in New York und will dort bald anfangen. Also alles wunderbar. Und dann verlässt Carlas Freund Georg das Haus. Er küsst sie nochmal zum Abschied und weiß nicht, dass es ein Abschied für immer ist. Noch auf dem Weg zur Bank im Viertel kommt ihm ein Spaziergänger entgegen, dem er keine Beachtung schenkt. Und wenig später klingelt es an der Türe der Familie S. Carla öffnet mit einem freundlichen Lächeln das Gesicht und öffnet, ich sag's jetzt einfach mal, dem Bösen die Türe. Mhm. Und wer steht vor der Türe? Ein großgewachsener Mann, 30 Jahre alt, dichtes schwarzes Haar, gepflegtes Aussehen. Er reicht eine Visitenkarte rüber zu der Mutter und sagt, er wäre Dr. Sebastian Meyer, Schulpsychologe. Er sagt, er arbeitet an der Schule ihres jüngsten Sohnes und er müsse eine schreckliche Nachricht überbringen. An der Schule hätte es einen Suizid gegeben von einem Mädchen und es stehen Mobbingvorwürfe im Raum. Und möglicherweise wäre ihr Sohn an diesem Mobbing beteiligt gewesen. Das müssen wir klären. Und die Mutter ist natürlich total fassungslos, bittet ihn rein, bietet ihm Kaffee an. Und er hat einen Rucksack dabei und im Rucksack befinden sich 6 Flaschen Fackelöl, Kabelbinder, ein Messer, Mundschutz, Klebeband, Anzünder und Sexspielzeug. Also man muss dazu sagen, er ist extrem perfektionistisch. Die Karte, die er vorzeigt, sieht absolut gut aus, sieht super authentisch aus. Das Schreiben von der Schule, alles sieht tadellos aus und sie macht sich auch gar keine Gedanken, dass das irgendwie nicht stimmen könnte. Und er unterhält sich dann 20 Minuten mit der Mutter.
Er wusste auch, an welcher Schule der ist und so, hatte der noch Detailwissen?
Wusste er alles. Ja. Dann unterhält er sich mit der Mutter und dann sagt er...
Steht dann plötzlich der Schulpsychologe vor der Tür, statt vorher anzurufen oder einen Termin zu vereinbaren oder sonst was. Was für eine krasse Masche. Ne?
Ja gut, aber wenn du mit
sowas überrumpelt.
Das Problem ist, also wenn du mit sowas überrumpelt, das ist ja das Perfide. Er überrumpelt sie mit einem wirklich tragischen Vorfall. Und sie hat natürlich direkt Schuldgefühle und da denkt man nicht erstmal, wer bist du eigentlich? Sondern man denkt direkt darüber nach, hat mein Sohn was damit zu tun?
Also die Kinder waren im Haus.
Er nutzt quasi auch ihre Anteilnahme völlig aus.
Und die Kinder waren
Noch alle im Haus, nur der Mann war weg.
Aber auch, was für eine riskante Aktion von diesem Täter.
Alles vorher genau beobachtet.
Ja, aber wieso, wenn der Sohn da ist und sagt, ich kenne den nicht, ich kenne auch dieses Mädchen nicht, hat so und dass die Frau nicht,
ja,
und so von wegen, hä, wenn sich da ein Kind umgebracht hätte, das hätte ich ja wohl gehört, ne? In der Schule von dem Dorf oder
ja,
so.
Ja, aber es geht ja auch jetzt relativ schnell. Ja. Er sagt, er müsse jetzt noch mit dem Sohn reden und dann spätestens dann würde sich natürlich herausstellen, ja. Über wen dieses, ich kenne gar kein Mädchen und ich wüsste nicht.
Aber so ein riesiges Risiko für den Täter auch da, dass er die Chance damit nicht durchzukommen ist ja hoch. Und dann
ja, teilweise, ja, es ist vielleicht ein Risiko, aber alles läuft nach Plan.
Ja, aber so, als, so von wegen, könnte man sich schon vorstellen, als wäre es ihm egal, ob er gefasst wird oder nicht. Er will das jetzt so durchziehen, wie er sich das da vorgestellt hat.
Also ich finde das überhaupt nicht Risiko. Der erwartet, bis der Mann rausgeht aus dem Haus, dass nur noch die Kinder da sind und...
Ja, aber dass er mit so einer Geschichte durchkommt,
ja.
Dass die ihm glaubt und ihm Einlass gewährt etc., aber erzähl weiter.
Das stimmt. Ja, okay, ich gebe dir ein bisschen recht. Ja. Das könnte vielleicht, hätte auch anders verlaufen können. Ja. Hätte auch so verlaufen können.
Macht der Sohn die Tür auf?
Ja, oder irgendwie.
Oder sonst wer.
Ja, oder dass sie vielleicht auch gesagt hätte, Moment, ich rufe erstmal die Schule an oder ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall, er bittet dann noch den jungen Sohn, der ja daran beteiligt sein soll, in die Küche, setzt sich mit denen an einen Tisch und zückt direkt das Messer, hält ihm das Messer an die Kehle, bedroht ihn. Und fesselt ihn auch direkt mit Kabelbinder. Und die Kabelbinder hat er auch schon zu Hause alles vorbereitet. Das, er hat so Handschellen gebaut aus 3 Kabelbindern, die er dann direkt dem jüngsten Sohn anlegt. Und er treibt dann das, den jüngsten Sohn vor sich her nach oben und hat immer das Messer an der Kehle von dem Sohn. Befiehlt dann der Mutter, sie solle den großen Sohn und die Freundin fesseln, auch mit Kabelbindern. Also die Hände am Rücken fesseln, Füße auch noch mit Klebeband werden noch zusammengeklebt und dann muss sie auch noch Klebeband auf den Mund kleben. Also die Münder werden auch noch zugeklebt, was ja allein schon eine furchtbare Situation ist, so ausgeliefert zu sein.
Ja, Todesangst.
Absolut. Ja. Er sagt allerdings, es geht ihm nur um Geld. Ja, er sagt, wenn ihr kooperiert, dann läuft ja alles wunderbar. Mhm. Sie lockt sich noch, das können die dann im Nachhinein noch alles rekonstruieren, sie lockt sich dann im Internet ein, schaut sich ihren Kontostand an. 9.500 Franken sind ihm offensichtlich nicht genug, da muss sie nochmal nach oben rennen, nochmal den PIN von ihrem Sohn holen, weil da auch nochmal Geld drauf ist. Und dann sagt er ihr, sie solle Geld holen. Allerdings, jetzt kommt noch eine Sache, jetzt klingelt es nochmal an der Haustür. Und das ist nochmal so ein Moment, wo dieser ganze Fall hätte nochmal in eine andere Richtung gehen können. An der Haustür steht eine Freundin von der Mutter, die, was auch verabredet war, sie soll nur den Hund holen, weil sie heute auf den Hund aufpassen soll. Ja. Und während sie an der Tür steht, hält er das Messer an die Kehle des jüngsten Sohnes und sie tut alles, um ihre Kinder nicht zu gefährden und spielt mit.
Also sie wimmelt die Frau dann ab.
Also die Freundin sagt dann im Nachhinein, sie war kurz angebunden, sie war ungeschminkt, was ungewöhnlich war, aber sie wäre jetzt nicht, sie hätte das nicht so interpretiert, dass sie jetzt Alarm schlagen muss oder so. Und da macht er auch noch so ein irgendwie ein Bild von ihr und schickt es einem Komplizen, wie er sagt, der sie jetzt verfolgen würde bis zur Bank und beobachten würde, ob sie auch das Geld abhebt und so, was überhaupt nicht stimmt im Nachhinein.
Das deswegen ist, hat die auch
es gibt keinen nichts, Komplizen.
Nichts gemacht, keinen Alarm geschlagen aus Angst.
Ja, natürlich. Sie tut alles, um ihre Kinder nicht zu gefährden. Sie hofft natürlich, dass es nur um Geld geht. Und es ist natürlich alles eine Lüge, das kann man sich jetzt schon vorwegnehmen. Und ja, wie gesagt, sie kennt sogar den Bankmitarbeiter, aber sie sagt nichts. Einfach nur, weil sie die Sorge hat, ihren Kindern könnte was passieren. Und ja, der Mann sitzt, während sie Geld holt, an dem Bett des Jüngsten, fordert ihn auch nochmal auf, sein Geld zu holen. Der holt sich auch nochmal was aus der Spardose. Und als sie dann nach Hause kommt, stellt sie fest, dass er sein Versprechen bricht. Und wie es dann weitergeht, erzähle ich gleich. Ich springe jetzt erstmal wieder in die Ermittlungen.
Also die Frau kam zurück von der Bank.
Genau.
Okay.
Und sie sieht dann auch, okay, er hat sein Versprechen nicht gehalten. Es geht ihm nicht nur um Geld. Er lässt sie nicht frei. Er hatte dann vereinbart, wenn sie wiederkommt, wäre er mit dem Jüngsten an einer Stelle, wo sie das Geld übergeben solle. Und dann würde er ihr den Sohn aushändigen.
Okay.
Er ist noch da und sie sieht, okay, das hat nicht funktioniert.
Ja. Ermittlungen.
Ich erzähle jetzt gleich, wie es weitergeht in dem Fall. Jetzt springe ich nochmal in die Ermittlungen. Mhm. Was passiert, nachdem diese Tat entdeckt wurde? Die Staatsanwaltschaft richtet eine 40-köpfige Sonderkommission ein. Das ist riesig. Also in der Schweiz war das wirklich ein sehr, sehr großer Fall. Mhm. Und was am Tatort gefunden wurde, und das ist wichtig, es wurden Fingerabdrücke gefunden und DNA-Spuren. Das Problem ist nur, es kann niemandem zugeordnet werden. Ja, das ist ja, du hast ja immer nur einen Treffer, du kannst das immer nur zuordnen, wenn du schon vorher einen hattest, der mal kriminell aufgefallen ist. Ja. Und es werden etliche Personen befragt, rund 350. Der Freund wird unter Polizeischutz gestellt, weil er Filialleiter einer Bank ist. Mhm. Vielleicht galt der Anschlag ja eigentlich ihm, ist die Vermutung. Die Mülleimer in Rupperswil werden durchwühlt. Carlas Ex-Ehemann wird zwischenzeitlich festgenommen, wird dann wieder freigelassen, weil er ein Alibi hat. Dann plötzlich geht der Verdacht auf den neuen Freund. Dann heißt es, vielleicht war es der. Es melden sich Menschen, das passiert immer in so einem Fall, die sagen, wir haben übersinnliche Kräfte, wir wissen, was passiert ist, wir können helfen. Ist natürlich auch Schwachsinn. Das hat man ja schon ein paar Mal, diese Übersinnlichen, die sich immer in solchen Situationen melden. Und ja, es passiert nichts, es wird niemand gefunden, die Polizei kommt nicht weiter. Derweil findet eine Trauerfeier statt mit 700 Besuchern. Also die Anteilnahme in diesem Ort ist unglaublich groß. Mhm. Und die Gemeinde ist fassungslos.
Eine ganze Familie ausgelöscht.
Eine ganze Familie und dann auch so grausam. Und das ist für so ein Dorf, was einfach, überleg dir doch mal, das ist wie so ein Dorf, wie es Tausende hier auch in Deutschland gibt, wo nie was passiert. Alle leben in Frieden und alles geht seinen Weg und plötzlich passiert so eine grausame Tat in so einem Dorf und die Gemeinde ist natürlich fassungslos. Und 42 Tage nach der Tat weiß immer noch niemand, was passiert ist. Es gibt keinen Täter. Was ist passiert? War es eine Einbrecherbande? Auch immer noch nicht geklärt. Wurde die Tötung im Voraus...
Man kann ja auch nicht feststellen, ob was gestohlen ist. Es gab ja auch diesen Brand und...
Ja, aber was natürlich klar ist, dass es um Geld ging. Ne? Also
durch diese Abhebungen.
Genau, also das waren ja schon eine ordentliche Summe. Ich glaube, das waren, habe ich ja schon gesagt, etwa 30.000 Euro, habe ich gelesen. Ich kann mich jetzt nicht sicher sagen, aber...
Ich glaube, dass Franken und Euros 1:1.
Was? Echt?
Ich meine schon.
Also ich habe jetzt irgendwo eine Summe von 30.000 Euro gelesen. Das kann, also wenn ich jetzt, müssen wir gleich nochmal recherchieren. Ja. Recherchieren wir gleich.
Schreiben
wir die Chance oder gucken wir gleich nochmal in der Pause nach. Und wer ist der Täter? Und das Dorf ist natürlich total verunsichert. Es herrscht die Angst. Kann das Böse zurückkommen? Das Haus ist letztlich zu einem makaberen Grab geworden, wo Kerzen vorstehen und alle fragen sich, warum diese Familie? Warum? Die jetzt auch nicht besonders reich war oder so. Ja. Und die Staatsanwaltschaft lanciert auch einen Zeugenaufruf. Wer den entscheidenden Hinweis liefert, bekommt 100.000 Franken. Das ist die höchste Summe, die in der Schweiz je zur Aufklärung eines Verbrechens ausgesetzt wurde. Trotzdem, es kommt kein Hinweis und niemand weiß, 40 Tage nach der Tat weiß immer noch niemand, was passiert ist. Pause. Crime Stories. Ja, wie schon erwähnt, die Staatsanwaltschaft ermittelt, also sie meint, dass der Täter eventuell doch dieser Lebenspartner ist, der neue von der Frau, ermittelt massiv gegen ihn. Er wird mit Peilsendern dann nachher versehen, Telefone werden abgehört, SMS werden gelesen, der Arbeitgeber der Bank, also in der Arbeit werden Gehilfen eingeschaltet, Geldtransaktionen werden verfolgt und es besteht der Verdacht, er könnte den Mord vielleicht in Auftrag gegeben haben. Ja. Und am Ende erfüllen allein diese Ermittlungen gegen diesen neuen Lebenspartner 4 Bundesordner.
Was erfüllen die?
Ja, so 4 große Aktenordner.
Okay.
Mhm. Aber Ergebnis, die Spur führt ins Nichts.
Übrigens, wir haben in der Pause gecheckt, Wechselkurs, Franken, Euros, 1:1.
Genau, das heißt,
so aber, um die 10.000
Euro. Aber war das 2015, war das auch 1:1?
Ja, vielleicht nicht ganz, aber ich glaube nicht, dass sich da innerhalb das so stark
okay,
ändert.
Ich kann das jetzt nicht so genau sagen. Ich habe irgendwo 30.000 Euro
erfahren. Ja, aber du hast recht, vielleicht war das wirklich vor 8 Jahren
ja,
anders.
Ja, ne? Das waren dann wirklich 30.000 Euro, die er da erpresst hat. Mhm. Aber wenn wir jetzt den Kurs angucken, ja, es ist 1:1, das wären dann 11.000 Euro.
Dann lass uns das auch nicht, es ist auch nicht so wichtig.
Es ist auch nicht so wichtig, das spielt keine Rolle. Es, er hat Geld erpresst und das war schon ganz eine ganz große Summe.
Naja, ganz große Summe.
Ja, also
eigentlich eine lächerlich kleine Summe.
Absolut. Für sowas begeht man eigentlich keinen Mord. Ja. Vor allen Dingen nicht einen vierfachen Mord.
Ja. Auch für mehr Geld nicht.
Ja, das geht ja schon in die richtige Richtung. Du bist schon auf dem richtigen Pfad.
Ja, ne? Okay.
Also es geht in diesem Fall offensichtlich mehr als um häusliche Gewalt oder irgendwie um ein Familiendrama. Wer hier getötet hat, gehen mittlerweile auch die Ermittler aus, der hat ein ganz anderes Motiv. Mhm. Und ja, hören wir mal rein, was in dem Haus dann passiert ist. Das erfährt man dann nachher in der Anklageschrift. Erstmalig auch in der Öffentlichkeit. Das ist ja immer so, dass anfangs alle immer nur spekulieren und es kommt ja nichts von den Ermittlungen an die Öffentlichkeit. Und in der Anklage hören auch die Leute das erste Mal, was da passiert ist. Und das ist auch immer so ein bisschen, da muss man auch immer, das ist ein ganz schmaler Grat, den man als Journalist gehen muss. Das weiß ich sogar aus eigener Erfahrung, weil ich bei mehreren Prozessen dabei war. Ja. Wenn der Fall zu brutal ist, dann geht das schnell in die Richtung, dass man irgendwie eine Sensationslust stillen könnte bei den Leuten. Hm. Andererseits will man die Leute natürlich informieren, was passiert ist. Und man muss da so ein bisschen die Mitte finden. Und darauf hat auch der Richter, bevor es losging, darauf hingewiesen, bitte geht sensibel mit den Informationen um.
Aber diese Anklageschriften, wenn der Prozess nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, kann man das dann nicht?
Kann im Prinzip jeder rein.
Aber man stützt sich dann auf die Berichterstattung.
Ja, genau. Ne? Aber Berichte, Zeitung lesen, tun halt die Leute dann nur irgendwie das, was die Journalisten schreiben. Ja. Klar, es gibt dann noch Mund-zu-Mund-Propaganda, aber das macht natürlich nicht so die Runde wie Presse.
Ja.
Deshalb eigentlich im Prinzip auch eher kurz beschrieben, was da noch passiert ist. Ich habe ja schon erzählt, dass dieser junge 13-jährige Junge eigentlich wirklich ein außerordentlich hübscher Junge war. Mhm. Und dieser Junge ist der Junge ist dem Mann schon vorher aufgefallen. Und er erzählt dann auch später in der Verhandlung, immer wenn er ihn gesehen hätte, hätte das so ein Glücksgefühl bei ihm verursacht. Er hat das so erzählt, das wäre so wie so ein Kick gewesen. In seiner Fantasie beginnt er sich auszumalen, wie es wäre, wenn Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Erst denkt er an eine Entführung, und dann aber entscheidet er sich.
Also
er
hatte Gewaltfantasien und auch sexuelle Fantasien.
Ja, genau. Und dann entscheidet er sich schließlich für diese Geiselnahme, führt die Tat aus. Und ja, was ist passiert? Die Erwachsenen liegen gefesselt im Bett. Er hat das Geld. Und dann beginnt er seinen Plan umzusetzen. Er fesselt auch das Kind, packt sein Sexspielzeug aus, macht auch noch Handyaufnahmen und Videos. Eine halbe Stunde dauert der Missbrauch. Dann steigt er ins Dachgeschoss. Der Größere, der 19-Jährige, konnte sich sogar noch befreien. Es gibt ein Gerangel. Da hätte der Fall nochmal eine Wende nehmen können.
Moment, der Größere?
Der 19-Jährige, der ist ja oben im Dachgeschoss.
Hat sich befreien?
Der konnte sich befreien.
Ich wusste nicht, dass der im Dachgeschoss...
Das Dachgeschoss ist ausgebaut, er wohnt
halt... Ach, das war sein Zimmer.
Ja, das waren halt zwei Stockwerke in dem Haus und er wohnte oben im Stockwerk. Mhm. Und es gibt ein Gerangel, aber er ist leider, muss man sagen, unterlegen. Dann befiehlt er ihn nach oben ins Bett, sich oben ins Bett zu legen. Er drückt ihm die Knie in den Rücken und schneidet ihm die Kehle auf. Und seine Freundin Simona, die liegt daneben, die muss das alles mit ansehen. Und dann schneidet er auch ihr die Kehle durch. Die beiden verbluten. Dann geht er runter, schneidet der Mutter die Kehle durch und dann schließlich auch dem Kind. Verlässt das Haus. Achso, vorher verteilt er noch Fackelöl über die Leichen, über die Möbel. Und zündet das Haus an. Und er hat, muss man ermittlungstechnisch sagen, glücklicherweise das falsche Fackelöl benutzt. Es war keine gute Wahl. Es brennt nicht gut. Deshalb konnte die Polizei dann auch noch relativ viel Beweismaterial sichern.
Okay.
Ja, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, jetzt gehen wir nochmal in den Fall. Also ich springe mal so ein bisschen. Mhm. Ich wollte das nicht so chronologisch erzählen. Und jetzt stecken wir, wir sind ja immer noch bei den Ermittlungen und die Staatsanwaltschaft hat im Prinzip noch nichts rausgefunden. man muss auch sagen, die Zeit arbeitet gegen die Polizei. Es ist wirklich so, dass je länger die Polizei einen Fall ermittelt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass man den Täter findet. Das ist so eine Grundregel. Mhm. Man sagt sogar so, wenn man den Fall nicht in den ersten 40, 50 Tagen gefunden hat, dann sind die Aussichten statistisch gesehen schlecht. Mhm. Und deshalb, die Zeit arbeitet gegen die Polizei. Und ja, was macht die Staatsanwaltschaft? Sie kommt nicht weiter, dann fordert sie alle Handydaten an. Alle Handydaten, die an dem Tattag erfasst wurden. Das sind 30.000, weil an dem Ort führt ein paar Kilometer weiter eine Autobahn und eine sehr stark befahrene Bahnlinie vorbei.
Also Verbindungsdaten.
Genau, Handys, die sich mit den Funkmasten einloggen. Das verbindet sich ja immer so. Das sind 30.000 Nutzer, die Polizei da auswerten muss. Also es ist eine unglaubliche Sisyphusarbeit. Und es ist natürlich auch nicht klar, ob der Täter nicht vielleicht zum Zeitpunkt der Tat sein Handy ausgeschaltet hat. Auch das ist nicht sicher. Also alles so ein bisschen vage. 650 Hinweise gehen bei der Polizei, also rund 650 Hinweise gehen bei der Polizei ein. 5 Terabyte Videoaufzeichnungen von Überwachungskameras werden ausgewertet. Die Staatsanwaltschaft geht von mehreren Tätern aus. Und weil sie sich einfach nicht vorstellen kann, dass nur einer eine ganze Familie in Schach halten kann. Sie gehen auch davon aus, dass einer, der so tötet, sich mit Töten auskennt. Also sie denken immer noch, es wären Profis. Und im Dorf heißt es sind ausländische Profis gewesen, die schon längst sich abgesetzt haben, hinter der Grenze. Und keiner in dem Dorf denkt nur ansatzweise daran, dass das
der Lebensgefährte war.
Dass das der Lebensgefährte
oder der Ex-Gefährte
war. Oder einfach einer aus dem Dorf. Mhm. Das ist unvorstellbar.
Ja.
Auch die Forensiker sagen sogar, es ist unwahrscheinlich, dass nur einer tötet, so kaltblütig. Und vor allen Dingen einer, der keine kriminelle Vergangenheit hat. Mhm. Auch das.
Ja, hatte denn der keine kriminelle Vergangenheit?
Absolut null. Dann ist die Frage, warum hat er keine Schusswaffe benutzt? Vielleicht waren es Jugendliche, die nicht an eine Schusswaffe herangekommen sind. Mhm. Ja? Das sind alles so Vermutungen. Raubmorde sind eigentlich auch typische Gruppendelikte.
Okay.
Auch da sagt man dann, das müssen mindestens 2 Täter gewesen sein. Am Tattag selbst, während die Feuerwehr mit diesen Atemschutzmasken diesen schrecklichen Fund macht, geht dieser Mann, nachdem er seine Tat begangen hat, langsam nach Hause, duscht.
Nach Hause? Also der war aus dem Dorf oder was?
Ein paar Straßen weiter gewohnt.
Ach.
Ja. Duscht, geht zu seinen Hunden, der hat 2 Huskies, mit denen er regelmäßig spazieren geht im Dorf. Er wohnt bei seiner Mutter, geht mit den Huskies und seiner Mutter spazieren.
Aber dann musste den doch gekannt haben, wo sie dem die Tür aufgemacht hat, wenn der 2 Straßen weiter wohnt.
Ja.
Ich bin Schulpsychologe.
Moment, er hat nicht 2 Straßen weiter gewohnt, sondern er hat mehrere Straßen weiter gewohnt. Sie hat ihn nicht gekannt.
Okay.
Sie hat ihn nicht gekannt. Ja, gute Frage. Hätte sie ihn kennen müssen, aber auch wenn sie ihn gekannt hätte, hätte doch sein können, dass das der Schulpsychologe ist.
Ja, wenn das ein Dorf ist von 1000 Leuten und die kennt
5500.
Ja. Und die würde den kennen, dass irgendwie der Sohn von der Rosi sowieso. Da weiß ich doch, der ist doch kein Schulpsychologe, das wüsste ich doch. Und ich weiß doch, dass der in der Fabrik sowieso arbeitet oder als Verkäufer im Eisenwarenhandel.
Also ich gehe mal davon aus, er hätte diese Tat so nicht geplant, wenn der gewusst hätte, dass die Frau ihn kennt. Also offensichtlich war
er war sich sicher, dass sie ihn nicht kennt.
Ja,
aber
offensichtlich. Und es
halt
war
so,
ja auch so. Und es war ja auch so.
So
sonst hätte sie ja reagiert.
Ja.
Ja, aber so ist es passiert. Mhm. Es ist so, als wäre nichts gewesen, als wäre er nicht innerhalb von 4 Stunden von einem unbescholtenen Bürger zu einem kaltblütigen Mörder geworden. Auch später merkt man nichts. Ja? Es ziehen noch viele Tage ins Land.
Ja.
Und er geht mit seinen Freunden essen. Er fährt dann nochmal nach Zürich mit Kollegen von seinem Fußballclub. Geht lecker Steak essen. Bezahlt mit Carlas Geld. Kauft sich Kleidung. Elegantes Auftreten ist ihm wichtig. Und er geht auch Skifahren. Schenkt seiner Mutter eine Reise nach Paris. Von dem Geld, das er erpresst hat. Und er wähnt sich sehr in Sicherheit. Aber, man muss sagen, so richtig zufrieden ist er nicht, denn er hält schon wieder Ausschau nach einem neuen Jungen. der Darwin ähnlich sieht.
Ja, aber dann kann man ja irgendwie nicht sagen, dass er ein unbescholtener Bürger war.
Offen. Doch. Es ist nie etwas passiert vorher. Und ich erzähle das gleich nochmal. Er war auch, er hat den Jugendfußballclub trainiert und war absolut beliebt. Also war also ein Kumpeltyp, der so nie in Erscheinung getreten
der
ist.
Der pädophil offenbar ist, schwerstens gestört und
ja, das
vor Mord nicht zurückschreckt, um solche Taten
offensichtlich
zu
begehen. Ich erzähle jetzt nochmal weiter, wie die Staatsanwalt oder wie die Polizei endlich ihn gefunden hat. Es kommt jetzt der entscheidende Hinweis.
Okay.
Und das hat mich auch echt überrascht, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Die Staatsanwaltschaft hat offensichtlich, das ist jetzt, alle gehen davon aus, ich glaube mehr oder weniger, es ist so gewesen, sie hat offensichtlich eine digitale Ermittlung gestartet und hat den Internetgiganten Google angefragt und sie wollte wissen, von welchen IP-Adressen aus nach Familienmitgliedern dieser Familie gesucht wurde. Ja.
Also der hat die Namen gegoogelt von den...
Genau, und Google hat dann auch, offensichtlich dürfen die das, und Google gibt dann auch Auskunft und hat auch dann Auskunft gegeben, ja, es wurde sehr, sehr stark nach dieser Familie gegoogelt, von einem Computer aus, einem ganz bestimmten Computer, die IP-Adresse wurde genannt und die Polizei weiß direkt, okay, das ist ein ganz klarer Hinweis, aber noch kein Beweis.
Ja.
Kannst ja nicht sagen, okay, du wirst jetzt hier, kommst jetzt lebenslänglich ins Gefängnis, weil du nach dieser Familie gegoogelt hast.
Ja, aber
das ist ja kein Beweis.
Aber da guckt man dann mal ganz, ganz, ganz genau hin.
Ganz genau. Und das macht die Polizei auch. Das
ist der Hauptverdächtige dann direkt.
Und vor allen Dingen, sie gucken sich auch nochmal an, ob sein Handy sich eingeloggt hat zur Tatzeit. Und finden natürlich raus, es war zur Tatzeit abgeschaltet.
Auch ungewöhnlich.
Auch ungewöhnlich, weil er normalerweise immer, das haben die auch gesehen, immer jeden Morgen an diesem Haus vorbei spazieren geht mit seinen Huskies. Und immer hat er das Handy angeschaltet. Immer lockt sich das Handy mit dem Mast
an. Und die Frau kannte den nicht, der jeden Morgen da vorbeigeht? Das klingt
vielleicht
wirklich komisch.
Ich weiß es nicht, vielleicht kannte sie ihn ja auch.
Ist das wirklich erwiesen, dass der sich da als Schulpsychologe...
Alles so...
Weil das muss er ja dann erzählt haben in der Vernehmung. Es gab ja sonst keinen, der das hätte bestätigen können, diese Story.
Genau, das hat er so bestätigt.
Ja, aber vielleicht stimmte das nicht.
Nein, das stimmt, weil ich erzähl mal weiter.
Okay.
Der Fall geht ja noch ein bisschen weiter. Okay. Es passiert nämlich Folgendes, der Täter sucht ein neues Opfer, weil es hat ja offensichtlich sehr gut funktioniert.
Ja, okay, ich kenne die Leute auch nicht, die jeden Tag bei mir hier an der Haustür vorbeigehen mit ihrem Hund. Aber ich wohne halt auch nicht in einem kleinen Dorf. Egal, weiter. Ich habe dich unterbrochen.
Naja, also ganz ehrlich, ich kenne auch nicht alle Leute, die um mich rum. Ich kenne Leute nicht, die nur drei Häuser weiter wohnen.
Ja, aber in einem Dorf, wo die Welt noch in Ordnung ist,
ja, aber
tickt das ja anders.
Ich wohne
in der
auch
Schweiz.
In einem ganz kleinen Stadtviertel von einer Kleinstadt und.
Ja, aber nicht am Dorf in der Schweiz, wo die Berge drumherum sind und man abgeschottet ist und das alles eine kleine eigene Welt ist.
Aber, ja.
Offenbar, sie kannte ihn nicht.
Es war so.
Leider kannte sie ihn nicht.
Leider.
Sonst hätte eine andere Story sich erfunden, um reinzukommen.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich sag ja, auch wenn sie ihn gekannt hätte, kann auch sein, dass sie ihn nur so vom Sehen her kannte und dann, ach guck mal, der ist ja der Schulpsychologe, oh, hätte ich ja nie gedacht, kann ja auch sein. Naja, auf jeden Fall, er sucht nach einem neuen Opfer, klickt sich im Internet durch Jugendfußballmannschaften und wird dann auch fündig, findet einen neuen Jungen und er packt auch wieder seinen Rucksack. Er findet sogar zwei Jungen. Und er will jetzt auskundschaften.
Und das ist vorher nie passiert?
Nein.
Der hat vorher nie was gemacht und dann bringt er plötzlich vier Leute um?
Nicht ansatzweise, noch nicht mal aufgefallen. Der hat ja Jugendfußballmannschaften.
Weil die fangen doch, solche Psychopathen fangen doch mit kleineren Sachen an und sowas. Und sind...
Nichts, ne? Nichts. Und auch noch nicht mal irgendwie, niemand konnte auch irgendwie eine pädophile Neigung feststellen. Der hat eine Jugendfußballmannschaft trainiert.
Ja, und aber was heißt das denn?
Ja,
der kann kein Pädophiler dann sein, oder wie?
Nein, aber das heißt doch, dass wenn einer so extrem pädophil ist, dass der vielleicht mal irgendwie, dass da mal sowas kommt wie, ja, der hat mich so komisch angefasst oder so.
Ja, aber vielleicht kam das ja dann auch. Dass
nein,
sich welche an sowas
nein,
erinnern.
Im Nachhinein nie aufgefallen, keiner irgendwie nur geahnt, dass da was war.
Okay.
Und ja, er findet dann halt zwei Jungs und die übrigens auch Darwin sehr ähnlich sehen, blonde Haare, blaue Augen Er speichert die Fotos auf seinem Computer, das ist natürlich wichtig, weil die Polizei das natürlich alles nachher findet. Er macht sogar Notizbucheinträge, er beobachtet diese beiden Familien ganz akribisch, versteckt sich in Hecken, studiert den Tagesablauf der Familie, macht sich Notizen und er weiß dann irgendwie letztlich, wann sie aufstehen, er weiß, wann sie aus dem Haus gehen, er weiß, wer wann aus dem Haus geht. Jedes Detail wird wird notiert. Und ja, er bastelt sich erneut seine Legende als Schulpsychiater. Er schreibt auch wieder einen Brief, alles sieht perfekt aus. Diesmal von einer anderen Schule, weil der Junge geht auf eine andere Schule. Es sieht alles täuschend echt aus. Und in dem Schreiben steht, wie auch in dem anderen Schreiben, dass wegen Schulmobbing ein Mädchen versucht habe, sich umzubringen. Und die Eltern werden um Mithilfe gebeten. Und der Schulpsychologe würde sich bei ihnen melden. Und täuschend echte Visitenkarten. Also alles vorbereitet. Die Polizei wiederum, wir haben uns ja, das habe ich am Anfang erwähnt, es wurden ja DNA-Spuren und Fingerabdrücke am Tatort gefunden. Gott sei Dank, muss man sagen. Gott sei Dank. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man, die haben ja jetzt diesen Typen da im Visier und die fragen sich, wie kommen wir jetzt an Fingerabdrücke, an DNA-Spuren von dem ran? Und ja, was würdest du machen?
Ich hätte jetzt gedacht, das würde schon reichen, um einen richterlichen Beschluss zu kriegen, dass man von dem diese Proben nehmen darf.
Ja, gute Frage. Aber dann, wieso finden dann immer diese Aufforderung statt? Es passiert ja oft, dass auch so
Massengentest.
Genau, dass dann aufgefordert wird, bitte alle jetzt zum
Ja, wenn man keinen Verdächtigen hat.
Ja, das stimmt, okay. Ja, okay.
Aber vielleicht war das recht? Noch nicht hieb- und stichfest genug und die wollten irgendwie sich die Probe. Aber du darfst die Probe doch nicht irgendwie.
Vielleicht wollten die einfach auf Nummer sicher gehen.
Dann erzähl, wie sie an die Probe gekommen sind.
Folgendermaßen, sie haben ihnen eine Falle gestellt. Und zwar haben die so eine Fake-Verkehrskontrolle eingerichtet. Mhm. Sie haben natürlich auch so ein bisschen beobachtet, okay, wo fährt der lang? Und dann auf dem Weg zwischen Aarau und Rupperswil haben die eine Alkoholkontrolle eingerichtet. Und es musste alles ganz täuschend, also so echt aussehen.
Ja, aber ist ja für die Polizei kein Problem. Ne? Die machen einfach eine echte.
Ja gut, aber du musst natürlich dann die auch so einrichten, dass der dann auch gerade da lang fährt. Ne?
Ja, aber das weiß man ja.
Ja genau, das muss man natürlich
da alles. Da steht einer bei seinem Haus und funkt. Der fährt jetzt hier los.
Das stimmt, aber das muss dann auch wirklich so aussehen, dass die Fahrer davor auch rausgebeten werden und so. Das hat aber auch alles wunderbar funktioniert. Ja. Er gibt dann einen Alkoholtest ab, bläst ins Röhrchen und das ist im Prinzip dann auch der Durchbruch. Mhm. Also so haben sie dann.
Also konnten die an der Speichelprobe an dem Röhrchen direkt das.
Genau, die haben das dann relativ schnell rausbekommen und aber die Polizei plant jetzt, also der Zugriff passiert nicht sofort. Die Polizei plant und organisiert den Zugriff innerhalb von 72 Stunden. Ja, also wirklich nochmal so, ich glaube, 4 Tage oder so.
Warum kein Zugriff sofort? Weiß man es? Was ist das?
Weil, gute Frage. Ich schätze mal, weil es denen auch darum geht, möglichst viele Beweise zu sichern, dass die Festnahme auch wasserdicht ist und dass der nicht irgendwie Beweise beseitigt.
Aber die haben ihn wahrscheinlich die ganze Zeit observiert.
Genau.
Weil ein super gefährlicher.
Absolut. Sie observieren ihn und er macht sich sogar auf, um seine zweite Tat auszuführen. Ist auch schon an diesem Haus dieser Familie und ruft diese Familie an. Sie hebt ab, er legt wieder auf, um zu gucken. Er wollte dann gucken, wer da ist. Also es findet schon, passiert schon was. Er setzt seine Tat quasi schon um. Ändert er dann im letzten
Augenblick. Das sind nur ein paar Wochen nach der vorherigen Tat.
Also ich glaube, halbes Jahr oder so. Okay. Halbes Jahr später.
Okay.
Und also die Tat war
kurz vor Weihnachten.
Kurz vor Weihnachten und ich glaube, die Festnahme war im Mai.
Okay.
Und dann aber kurz bevor die Tat dann ausführen will.
Zugriff.
Nee, er überlegt es sich anders. Vielleicht hat er irgendwie so eine Wahrnehmung, dass die Polizei ihn observiert. Vielleicht spürt er etwas, man weiß nicht. Er bricht seinen Plan ab und am nächsten Tag Zugriff. Er sitzt gerade im Starbucks, vor seinem Laptop, tippt da rein, Zugriff, er spielt erst den Ahnungslosen und so und man muss dazu so sagen, dieser Zugriff findet 146 Tage nach dem Verbrechen statt.
Mhm.
Also das ist schon eine lange Zeit.
Ja, aber viel früher ging es ja auch nicht.
Ja,
Ging's? Obwohl diese Handydaten werden die schon relativ früh gehabt haben eigentlich.
Ja.
Du wartest doch nicht 2 Monate, bis er da die Handydaten abruft. Obwohl, wer weiß, wie lange Google braucht, um da zu antworten.
Ja, ja, genau. Und wie gesagt, das waren alles nur Indizien und die wollten da einfach...
Die Behördenapparate, die laufen ja auch so langsam.
Du weißt doch nicht, wenn du nicht genügend Beweise... Du brauchst erstmal auch einen Beschluss von einem Richter. Du kannst nicht einfach einen festnehmen. Das gibt's ganz konkret.
Doch, bei dringendem Tatverdacht darfst du festnehmen.
Ja, aber sie wussten ja
nicht... Haben wir doch bei Bachmann und Bekschinski gelernt.
Das stimmt, aber sie wussten nicht...
Gefahrenverzug.
Ja, aber sie wussten ja nicht, dass er eine neue Tat vorhatte. Das wussten sie erstmal nicht. Und da gibt's Hürden. Man kann nicht einfach Leute festnehmen. Ja, das ist ein Rechtsstaat, da müssen ganz bestimmte Bedingungen vorlegen. Und so ein Richter, da muss man schon was vorlegen als Staatsanwalt, bevor so ein Richter sagt, hier hast du deinen Beschluss.
Ja.
Und erstmal kommt ja erstmal so eine Aussage von der Polizei, die sich vor die Presse stellt und sagt, wir haben den Täter. Hm. Und das ist wirklich das Presseereignis des Jahres.
Ja, das sagen die aber nicht, wir haben den Täter. Die sagen, wir haben einen Tatverdächtigen ermittelt, die weiteren
Nein,
Verdacht.
In dem Falle haben die gesagt...
Vor der Verurteilung sagen die nicht, wir haben den Täter und alles.
Ja, okay, ja? Dann wir haben den Tatverdächtigen...
Wie sagt das so ein Pressesprecher von der Polizei? Wir haben einen mutmaßlichen Täter ermittelt und ihn dem Haftrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft wird die Anklage vorbereiten, sowas in dieser Richtung.
Ja, so. Aber nee, sie sagen, sie haben den Täter geschnappt.
Okay.
Genauso sagen sie es, weil er gibt ein Geständnis ab.
Okay.
Also nachdem er festgenommen wurde, gibt er direkt ein Geständnis ab, gibt zu, dass er es war. Und ja, die Staatsanwaltschaft sagt, wir haben einen 41 Jahre alten Mann festgenommen. Mhm. Nein, 43 Jahre, Entschuldigung. Ledig, keine Vorstrafen, überhaupt nicht aufgefallen, strafrechtlich vorher. Kein Bezug zum Opfer.
Mhm.
Er hätte getötet, um das Geld zu erbeuten und war sexuell motiviert. Das ist auch schon alles erwiesen und die Tötung wäre von Anfang an geplant gewesen. Das Dorf ist natürlich riesengroß erleichtert, überhaupt alle sind erleichtert, dass er nicht davongekommen ist. Aber das Dorf steht auch unter Schock, weil eben es nicht dieser Fremde war, der von irgendwo außerhalb kam, sondern es ist einer unter ihnen. Und das ist für so eine Dorfgemeinschaft, das ist einfach, ja, schlimm.
Das Urteil?
Ich sag erstmal was zu Thomas N., was das für einer war. Und
okay, jetzt hören wir auch mal, wie er hieß. Thomas N.
Thomas N., so heißt er. Ja. Er wohnte, naja, du hattest fast recht, 500 Meter von der Familie entfernt.
Mhm.
Er ist täglich oder beinahe täglich an diesem Haus vorbeispaziert mit seinen beiden Huskies, die Lumi und Bagheera hießen. Fast jeden Morgen um 6 Uhr an dem Haus vorbeispaziert, mit Mütze und Kopfhörer. So genauso wie vor der Tat, also vor der Tat und genauso wie nach der Tat. Ist er weiter an dem Haus vorbeispaziert und er ist 33 Jahre. Wieso habe ich denn gerade? Moment, ich habe es einen Fehler gemacht.
43 hast du gesagt, ne?
Genau, hier steht jetzt 33 Jahre alt. Ich glaube, das war ein Fehler. Er ist 33 Jahre alt, Entschuldigung.
Mhm.
Er ist 33 Jahre alt, in Rupperswil aufgewachsen, also auch in dem Ort aufgewachsen, doch da zur Schule gegangen. Er wohnt noch in dem Haus seiner Mutter, mit seiner Mutter zusammen, mit seiner 60-jährigen Mutter. Er lässt sich von seiner Mutter aushalten. Er verdient kein eigenes Geld.
Mhm.
Die Mutter glaubt, er würde Medizin studieren. Es ist aber alles fake. Alles ist ganz normal. Völliger Durchschnitt. Das Haus, ganz normales Schweizer Haus aus so einem Ort. Sein Vater war Angestellter. Seine Mutter ist Krankenschwester. Sein Bruder hat eine Familie, der im Übrigen danach seinen Namen ändert. Also nichts Auffälliges. Er ist zur Schule gegangen, Hauptfächer Geistes- und Sozialwissenschaften, abgebrochenes Jurastudium, schreibt sich für Medizin ein, tritt dieses Studium aber nie an, ist alles ein Lügenkonstrukt, sitzt tagsüber im Starbucks. Und das hatte ich ja schon erwähnt, er arbeitet ehrenamtlich als Juniortrainer bei einer Fußballmannschaft. Keiner weiß, dass er pädophil veranlagt ist. Für die Trainer kommt das einem Erdbeben gleich, dass sie das erfahren. Noch am Tag zuvor, vor der Festnahme, stand er am Spielfeldrand und hat mit Kumpels und Kollegen diskutiert über den Mord. Er war sogar beliebt. Es gab nie Beschwerden. Die Kollegen sagen, es wäre ein ruhiger, introvertierter Mensch gewesen, kein Partymacher, aber völlig in Ordnung. er hätte selten gelacht und ja, ein bisschen schüchtern, hätte nicht so den Leuten nicht in die Augen geschaut. Aber es gibt keine Hinweise auf sexuelle Übergriffe an den Jugendlichen. Ja, auf dem Computer findet man Bilder, 10.489 kinderpornografische Fotos und 1.400 Videos von Missbrauchsszenen an meistens Jungen.
Ach.
Also furchtbar, aber dieses Doppelleben, ja, irgendwie ja. Kurz vor Weihnachten, bevor er die Tat begangen hat, hat er noch auf Facebook einen Post gemacht, wo er mit seinen beiden Huskies im Sofa sitzt und ein Husky hat noch eine Nikolausmütze an. Und wortwörtlich hat er unter dem Post geschrieben, wir wünschen euch allen ein besinnliches Weihnachtsfest und hoffen, die Wirbelwinde lassen bei allen die Weihnachtsbäume stehen. Also, ich finde, da läuft einem ein Schauer den Rücken runter, weil es
auch normale Leute können Psychopathen werden.
Es ist einfach diese
oder die vermeintlich normal aussehen und normales Leben führen, sind so abscheulichen
tatenfähig. Aber absolut, aber man vermutet ja immer, es ist so die gebrochene Kindheit, der Kriminelle, der schon in der
Schule. Ja, wurde das denn als so Kind stark analysiert?
Ja, ja, die haben sich das war einer der größten Fälle, die es in der Schweiz in den letzten.
Und da konnte man nichts rausfinden,
nichts.
Wie der aufgewachsen
ganz
ist.
Ganz normaler Typ. Das Einzige, was er war halt pädophil. Aber wenn man pädophil veranlagt ist, wofür man ja erstmal nichts kann, wird man ja nicht gleich zum Mörder. Also, ja, deshalb, das ist schon.
Ja, was heißt, wofür man nichts kann? Pff.
Naja, das ist ja eine Neigung, die sich keiner aussucht, oder? Ja, aber ich weiß, es ist unangenehm, sowas zu sagen, aber so ist es halt.
Ja, aber da muss man sich Hilfe suchen.
Natürlich, ja. Natürlich, ist absolut verachtenswert. Ja. Dass das so passiert ist. Und genau diese Hilfe hätte er sich suchen müssen, aber sein ganzes Leben war auf Lügen aufgebaut und er hat sich weiter in die Tasche gelogen. Und
was für ein Fall.
Es scheint so, also wenn man sich diesen Facebook-Post anguckt, sieht das so aus, als hätte er irgendwie mit Hunden besser gekonnt als mit Menschen. Oder hat das mit Hunden geschafft, was er bei Menschen nicht geschafft hat. Und zwar Mitgefühl zeigen und empathisch sein. Und der Prozess ist riesig. Er findet auch in einer Halle statt.
Weil so viel Presse.
Also das war unglaublich groß, Presseandrang. Rund 270 Zuschauer, 65 Journalisten. Und es kursieren, bevor der Prozess beginnt, kursieren in der Presse dann so Begriffe wie die Bestie von Rupperswil, das Monster von Rupperswil. Und als dann der Mann vor Gericht tritt, ist er genau das nicht. Ja, es ist kein Monster. Es ist ein völlig...
Ja, aber die Tat, die er begangen
absolut,
hat, ist doch monströs.
Absolut, das ist monströs.
Dass der keine Hörner hat und...
Ja, aber was die Menschen so schockiert, ist ein völlig normaler Mensch. Einer, wo die Leute sagen, das ist einer von uns. Ja? Ja. Er sieht so aus, er kleidet sich wie wir und er ist auch sehr ordentlich, legt Wert auf seine Kleidung und... einer, mit dem man hätte zuvor zur Schule gehen können, ja, und, Fußballkumpel. Es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, mit der Tat umzugehen, wenn es ebenso dieses Monster begangen hätte, in Anführungsstrichen. Aber das Unfassbare ist halt, dass er einfach so wahnsinnig normal ist.
Du erkennst keinen Mörder.
Und auch normal aufgewachsen ist. Ja, gut, du guckst einem Menschen nicht ins Gesicht und siehst einen Mörder, aber, aber es ist, ich finde es schon nochmal. Ja, umso schockierender, wenn du einfach denkst, er ist so normal.
Ja.
Ich meine, dann denkt man vielleicht auch irgendwie so, ja, kann das jetzt jeder plötzlich werden oder was? Ja. Aber das ist halt irgendwie.
Wie war denn das Urteil?
Ja, das kommt ganz zum Schluss. Ich erzähle dir nochmal, ich bin jetzt auch am Ende gleich. Ja. Das sind jetzt nur noch zwei Sachen, die ich nochmal ganz kurz zu diesen Thomas N. sagen will.
Mhm.
Also wie gesagt, er setzt sich da vors Gericht, sieht unheimlich gepflegt aus, gut aussehend sogar, schwarze, dichte Haare, gepflegter 3-Tage-Bart und er sieht einfach nicht aus, wie einer, der Menschen tötet. Und ja, zu seinem Leben, Er sagt selber, er hätte ein liebevolles Elternhaus gehabt, behütete Jugend, keine Außenseiterrolle auch in der Schule, keine Gewalterfahrung, keine Mobbingerfahrung, alles wunderbar. Thomas ist auch der Intellektuellere im Gegensatz zu seinem Bruder, aber irgendwas stimmt mit ihm nicht. Und das kommt in dem Prozess, wird auch so thematisiert. Der Richter fragt dann immer, wie haben Sie das denn alles so erlebt? Also seine Entwicklung. Er spricht dann selber vor Gericht und sagt, er hätte früh gemerkt, schon in seiner Kindheit, dass er anders tickt als seine Freunde. Er sagt im O-Ton, wie so ein O-Ton, an Mädchen hatte ich kein Interesse, sondern an gleichaltrigen Jungs. Dann wurde ich älter, aber die Interessen blieben und ich dachte, scheiße, ich bin pädophil. Er benutzt oft in der Gerichtsverhandlung das Wort Mann. Ja, man, er redet immer so, er will dann.
Statt ich.
Ja, okay. Weil er Distanz schaffen will. Ja, und auch dieses Verhältnis zu seiner Mutter ist so eine Art Versteckspiel. Dieses Medizinstudium, was er angeblich, wo er angeblich für eingeschrieben ist und was er auch macht, macht er ja gar nicht. Er sagt noch selber vor seine Mutter treten zu müssen und ihr zu sagen, dass sein ganzes Leben nur Druck und Schein sei, wäre das Schlimmste gewesen, was er hätte machen können. Und seine Mutter wäre seine einzige Bezugsperson gewesen und er wollte sie einfach nicht enttäuschen. Deshalb hat er nie irgendwas, deshalb ist er auch nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ich gehe mir jetzt Hilfe holen, weil ich pädophil bin. Er wollte dieses ganze Lügenkonstrukt nicht einbrechen. Und er wollte auch nicht vor seine Mutter treten und zugeben müssen, dass er ein Versager ist. Ich habe hier auch noch so einen kurzen Dialog zwischen dem Richter und dem Angeklagten. Ja. Der Richter fragt, wovor hatten Sie denn Angst? Und er sagt im Prinzip genau vor dem, was jetzt passiert ist, dass ich Verantwortung übernehmen muss, dass alles offengelegt ist, dass jeder sieht, wie ich in meinem Leben versagt habe. Und der Richter sagt, wir haben versagt im Leben und darum haben 4 Menschen sterben müssen. Und er sagt, ja, das ist der Grund, hätte ich mein Leben in den Griff gekriegt, hätte ich mir Hilfe suchen können. Also in der Gerichtsverhandlung auch so ein bisschen aufgearbeitet, was auch für ihn psychologisch, was er da gemacht hat. Mhm. Ja, vielleicht noch ganz kurz zu den Angehörigen, weil das immer so kurz kommt. Wenn so ein Mord passiert, dann ist das natürlich wahnsinnig schrecklich für diejenigen, die das erfahren haben. Aber für die Angehörigen ist es mindestens genauso schrecklich. Der Vater verfällt in Depressionen, es wird immer antriebsloser, der echte Vater. Der Bruder von Carla ist wegen posttraumatischer Behandlungsstörung in Behandlung. Ja. Und,
Belastungsstörung. Posttraumatische Belastungsstörung.
Achso, Belastungsstörung. Ja. Sorry, hatte ich hier falsch notiert. Ja. Und auch die Mutter von Simone beschreibt ihren Verlust unter Tränen vor Gericht, dass sie eine unglaubliche Sehnsucht hat nach ihrem verlorenen Kind. Ja. Und der Stiefvater sagt auch sowas in der Richtung, er hätte sich immer gewünscht, seine Tochter zum Traualtar zu führen. Und viele haben Tränen in den Augen in dieser Verhandlung, der Angeklagte auch im Übrigen. Also irgendwo merkt er dann auch, was er angerichtet hat. Und warum hat er die Tat begangen? Das ist jetzt noch der letzte Aspekt und dann kommen wir zum Urteil, das du ja unbedingt hören willst. Bist noch da, Micha?
Ja, warum hat er die Tat begangen?
Ja, der Richter
wollte verschleiern, was er da Schreckliches getan.
Genau, natürlich das. Und er fragt, er sagt auch ganz klar, dass er pädophil sei.
Und dann auch noch diese, das Geld hat er ja ausgegeben. Das hat er sich dann auch noch zusätzlich genommen. Das sind ja dann, die Beweggründe von dem sind so niedrig.
Es ist auch so gewissenlos und perfide eigentlich, dass er dann auch dieses Geld so gewissenlos ausgibt. Und so Gerichtspsychologen sagen auch im Nachhinein, also auch vor Gericht, zeigt er auch ein Stück weit Reue und so, aber einige Gerichts...
Ging ihm ganz gut, aber danach.
Genau, einige Gerichtspsychologen sagen auch, er spielt ja auch seine Spielchen mit dem Gericht. Ja. Aber der Richter fragt auch, wie das alles angefangen hat und er sagt dann, ja, das hat angefangen, indem er im Internet nach Kinderpornografie gesucht hätte, er hätte sie konsumiert und es hätte Millionen Bilder gegeben und er hätte dann so eine regelrechte Sammelwut aufgebaut, so eine Art Rastlosigkeit, aber er hätte auch gewusst, dass er da was Falsches macht, dachte aber dann noch immer so, naja, solange ich das nicht selber herstelle, bin ich ja irgendwie nicht daran beteiligt. Heute denkt er darüber anders nach und irgendwann kam dann halt die Vorstellung, wie es wäre, sowas mit einem richtigen Kind zu tun. Der Richter fragt auch, warum haben Sie eigentlich keine Hilfe geholt, was natürlich eine naheliegende Frage ist, und dann kommt immer wieder die Antwort, ja, aus Angst und Scham. Er wollte nicht dieses, einfach, dass sein ganzes Lebenskonstrukt so zusammenbricht.
Und weil er das einfach tun wollte.
Genau, und weil er dann halt
weil er sein gnadenlos Vorhaben in die Tat umsetzen wollte.
Ja. Im Sport selber sei das tatsächlich nie ein Thema gewesen. Da wäre er einfach glücklich gewesen als Sportlehrer. Und
das wäre dann vielleicht die dritte Tat gewesen.
Naja, das kann man nur spekulieren.
Ja, ich glaube nicht, dass er aufgehört hätte. Der hatte doch schon die nächsten im Visier gehabt. Und kurz vorher haben ja die Ermittler ihn verhaftet.
Ja, ja, aber als Trainer hätte der da irgendwie so eine Art, das wäre ihm zu heilig gewesen, dass er da irgendwie das zerstört oder so. Also da war ja wirklich, das war so sein einziger sozialer Bezugspunkt, dieses Trainieren der Jugendmannschaften.
Also ich könnte mir schon vorstellen, warum ist er denn Jugendfußballtrainer geworden? Er hat die Nähe gesucht zu Jugendlichen, zu Kindern.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das der Grund war. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber wie gesagt, da ist nie was auffällig gewesen.
Okay. Ja.
Auch die Staatsanwaltschaft ist völlig überrascht, dass er aus so guten familiären Verhältnissen kommt. Ja, sie sieht einen höflichen jungen Mann vor sich, den andere als netten Kumpel bezeichnen, aber auch sie sagt, in ihm drin ist eine Blackbox, wo keiner reinschauen kann und keiner weiß, wie es da drin aussieht. Und auch die Staatsanwaltschaft sagt, er manipuliert auch stark. Auch die Therapeuten und die Justiz und die Gerichtspsychiater sprechen ihn auch voll schuld- und zurechnungsfähig, die Zurechnungsfähigkeit aus, sprechen von einer narzisstischen und zwangshaften Persönlichkeitsstörung und hätte das zwanghafte Bedürfnis, Erwartungen zu erfüllen. Ein typischer Fall eines erfolglosen Narzissten. Also das kann ich jetzt nur so wiedergeben, da weiß ich auch nicht so genau, was damit gemeint ist. Die Psychiater sagen letztlich, auch dass jemand so ein Delikt begeht, ist eigentlich außergewöhnlich, sehr außergewöhnlich. Der Psychiater sagt, er glaubt, dass die Scham, dass Thomas N.'s Lügenkonstrukt aufliegen könnte oder hätte können, wäre nur ein vordergründiges Motiv gewesen. Der Psychiater glaubt, das sei bloß Verpackung gewesen. Sein eigentliches Motiv sei die sexuelle Neigung gewesen, die er ausleben wollte. Ja. Ein letzter Dialog zwischen Richter und Thomas N. Und dann bin ich auch fertig. Der Richter fragt, für 30.000 oder damals 30.000 Euro.
Also es waren 10.000 Franken. Okay. Lassen Sie einfach das.
Wir sagen, okay, sagen wir mal, für 11.000 Franken mussten 4 Menschen sterben. Und Thomas N. sagt, ja, das ist krank, es ist unmenschlich, sagt er selber. Und warum haben Sie das getan, fragt der Richter. Und Thomas N. sagt, ich kann es nicht erklären, in meiner Vorstellung hat der Junge mitgemacht. Es gab keine Schmerzen. Also es ist abscheulich, es ist... Ja, also nachdem ich diesen Fall so aufgearbeitet habe, konnte ich immer noch nicht so richtig verstehen.
Das ist der abstoßendste Fall, den wir hier hatten.
Ja, Stefan. Ist es, aber...
Und wie lautete denn jetzt das Urteil?
Das Urteil lautet schuldig in allen Anklagepunkten, mehrfacher Mord, mehrfache räuberische Erpressung, mehrfache Geiselnahme, sexuelle Handlung an Kindern, lebenslange Freiheitsstrafe mit Anordnung der Sicherheitsverwahrung, klar, aber er wird wahrscheinlich nie wieder freikommen. Und das in der Schweiz heißt lebenslang, da ist das Gerichtssystem ein bisschen anders. Der sitzt womöglich wirklich bis ans Lebensende im Knast. Hm. Ja.
Ich kann nicht mehr, Stefan.
Tut mir leid. Es ist ein harter Fall. Ich glaube, du warst jetzt nicht so glücklich damit, ne? Bist noch da?
Was heißt das?
Ja, du wirkst so niedergeschlagen. Ja. Bist ja, du auch,
du
ne?
hast mir gerade was extrem Schreckliches erzählt.
Ich muss gestehen, ich
weiß, wir machen Crime Stories.
Ja,
aber,
es sind Crime Stories.
Aber das?
Es ist ein harter Fall. Ja. Ich muss gestehen, als ich ihn angefangen habe zu lesen, wusste ich noch nicht, wohin die Reise geht. Und ich fand aber schon ihn... interessant insofern, weil ich auch die Polizeiarbeit, also ich hätte nie gedacht, dass man so digital auch so Ermittlungen so intensiv betreiben kann. Deshalb habe ich dann auch einfach weitererzählt und ja, es ist kein schöner Fall, aber es ist eine Crime Story und Ja, das war's erstmal.
Ja, gib mir eine Minute, dann erzähle ich mein 15 Minuten.
Ja, genau. Ist, wir machen eine kurze Pause. Wir und die Pause schneiden wir natürlich raus. Ja. Und dann, nachdem Micha sich ein bisschen erholt hat.
Du musst dich nicht erholen, oder was?
Doch, ich muss mich auch erholen, aber ich muss ja jetzt auch nicht mehr so viel reden.
Ja.
Und dann erzählst du noch einen kurzen Fall. Ne?
Ja.
Alles klar,
bis gleich. Bis gleich. Wir sind zurück bei Crime Stories, Folge 21. Die Zart und Bitter Crime Stories, Stefan und Micha, präsentieren Fälle.
Ja.
Und ich habe auch einen Fall dabei, er ist aus dem Jahr 2008. Und zwar hat sich da Folgendes zugetragen.
Ja. Also auch relativ frisch eigentlich, naja, geht so. Aber ich meine, wir haben ja teilweise Fälle aus den, wie ich schon gesagt habe, aus den 80er Jahren, ja. Teilweise sogar aus dem letzten Jahrhundert.
Hatten wir auch schon.
Ja.
Aus dem letzten Jahrhundert, die 80er Jahre sind das letzte Jahrhundert.
Ja, und dann aber hatten wir noch welche aus dem vorletzten Jahrhundert mit diesen Wölfen, ja. Dieser Wolfsbestie.
Ja, es war aber irgendwie nicht so ein richtiger Crime-Fall.
Ja, aber war immer interessant mal zu hören.
Ja, ja, da haben wir noch rumexperimentiert.
Ja.
Aber jetzt hier ein knallharter Crime-Fall. Folgendes hat sich zugetragen am Ostersonntag, 23. März 2008.
Ja.
Und du hast ein Auto und auch einen Führerschein und ja. Ich bin ja auch schon mit dir im Auto rumgefahren.
Ja.
Was ist die große Angst eines Autofahrers oder der Albtraum eines jeden Autofahrers?
Einen Menschen anzufahren. Ist ja wohl mehr oder weniger das Schlimmste, was passieren kann. Oder man kommt selber in einen Unfall. Oder?
Ja, aber ich sag mal etwas, wo du absolut keine Kontrolle mehr hast und wo du dich quasi nicht gegen wehren kannst. Weil ich sag mal, du kannst ja sehr gut aufpassen und sowas wie Handy ist tabu am Steuer und trinkst auch natürlich
okay,
nichts. Aber
also,
es gibt eine Sache, da kannst du
ja,
nichts tun und das Herz ist der Albtraum eines jeden Autofahrers. Speziell, wenn man auf der Autobahn unter Brücken drunter herfährt.
Ach so.
Du weißt, was ich meine.
Darauf spielst du an.
Ja.
Okay. Eine Frage noch, wo befinden wir uns? Wo spielt das Ganze?
Wir befinden uns auf der Autobahn, auf der A29 in Niedersachsen.
Okay.
Eine Familie, Eltern und zwei Kinder sind aus dem Osterurlaub auf der Heimfahrt.
Ja.
Landkreis Oldenburg.
Ja.
Und ja, es ist ein PKW auf der Autobahn unterwegs und wie aus dem Nichts durchschlägt ein Holzklotz die Frontscheibe des Fahrzeugs und erschlägt die Beifahrerin, 33-jährige Frau.
Also Familie im Auto, Mutter.
Ja.
Ja.
Mutter auf dem Beifahrersitz, 33-jährige Frau.
Und die Kinder saßen hinten?
Kinder saßen hinten, ja.
Zwei, oder?
Zwei Kinder und ein Elternpaar im Auto unterwegs und wie aus dem Nichts kommt ein 6 Kilo Holzklotz durch die Windschutzscheibe gekracht, flog von einer Autobahnbrücke, Fußgängerbrücke und der Vater kann den Wagen noch unter großen Anstrengungen auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen und die Frau verstirbt noch am Unfallort. Also jede Hilfe kommt da auch zu spät. Es gibt, glaube ich, noch Versuche, aber sie stirbt vor den Augen der Kinder und des Mannes. Mhm. Und ja, was für eine Tat, was für ein Hergang, was zum Teufel ist da passiert? Mhm. Polizei Oldenburg setzt direkt Hebel in Bewegung am Abend der Tat oder in der Nacht werden da noch Personalien festgestellt von Dutzenden Leuten. Die waren an so einem Osterfeuer in der Nähe, haben sich auch Leute befunden, die wurden dann befragt, Personalien festgestellt und so weiter.
Ja. Zeugen, gibt es Zeugen?
Ja, es wurden nach Zeugen gesucht und dann hieß es dann auch, ja, okay, ich habe so eine Gruppe von Jugendlichen gesehen.
Ja.
So 4, 5 Mädchen dabei, ein paar Jungs, keine Ahnung.
Also ohne jetzt zu pauschal irgendwie Leute zu in eine bestimmte Richtung zu drängen oder so, aber das ist, also ich würde eher sagen, naheliegend sind immer bei sowas schon eher Jugendliche. Erfahrungsgemäß, oder?
Finde ich gut, dass du da jetzt nicht vorschnell urteilst. Obwohl
ja, okay. Ja. Ich lasse es lieber.
Okay.
Schneiden wir raus.
Es gibt dann auch Zeugen, die sagen, ja, ich habe da eine Gruppe Jugendlicher gesehen, die sind auch über die Brücke gegangen.
Ja.
So 3-4 Jungs und ein Mädel dabei mit, die haben Fahrrad geschoben. Okay, alles klar, hat die Polizei notiert. Es wird eine Soko-Brücke wird gebildet.
Ja.
Mordkommission ermittelt und alle Hebel werden in Bewegung gesetzt.
Ja.
In der Presse steht dann auch dann natürlich ganz schnell etwas drin. Boulevardmedien titeln der Brückenteufel. Mhm. Wer ist der Brückenteufel?
Mhm.
Gibt dann auch Bilder von der Windschutzscheibe, von dem Holzklotz etc. Kann man sich so vorstellen. Die Tat hat schockiert.
Wahrscheinlich, wenn man jetzt noch danach googeln würde, findet man wahrscheinlich immer noch Bilder oder so.
Ja, ja klar. Und dann die Polizei fahndet dann halt auch nach einer Gruppe Jugendlicher. Die haben gesagt, wir müssen diese Gruppe unbedingt finden.
Ja.
Sind das Zeugen? Oder ist das vielleicht da ein Täter dabei?
Ja.
Wenn es da mehrere Zeugen gibt, die da so eine Gruppe gesehen haben wollen, dann ist da vielleicht was dran.
Ja.
Und die haben dann in Schulen geguckt, sind sogar mit Spürhunden durch Schulen gegangen, Leute befragt etc.
Mit Spürhunden durch Schulen? Was sollen denn die Spürhunde finden? Gab es da...
Nein, es gab da keine Spuren, aber es gab ja den Holzklotz zum Beispiel.
Ja,
ne?
Okay.
Dass da irgendwelche...
Geruchsspuren...
Ja, kann ja sein. Ne?
Okay.
Die haben da, schätze ich mal, ich weiß es jetzt nicht, ich habe es nicht nachgelesen, aber die einzige Spur, die es ja gab, war ja der Holzklotz.
Ja.
Ne? Und vielleicht findet er dann irgendwas oder schlägt an oder sonst was. Jedenfalls hat das nichts gebracht.
Hm.
Es gab dann auch eine Phantomzeichnung, die aber total nichtssagend war. Das hätte einfach jeder sein können.
Ja.
Es gab keine Gesichter, es gab nur eine Beschreibung, 3-4 Jungs und ein etwas kleineres Mädchen, im Zopf vielleicht oder so, und die haben Fahrrad geschoben. Also das, ne? Es gibt dann auch so Zeugenaussagen von Schülern, die dann irgendwie mit Spiegel TV gesprochen haben, gesagt haben, ja, wir reden da die ganze Zeit drüber. Und das kann einfach jeder sein auf diesem Bild.
Ja.
Absolut keine Anhaltspunkte.
Ich stelle mir das auch wirklich sehr schwer vor für die Polizei. In so einem Fall, ich wüsste nicht, ich finde das immer relativ beeindruckend, wie die dann versuchen, ja, was die alle für Ideen haben, wie die versuchen, einen Täter zu finden. Ne?
Also das Wichtigste ist ja mal, gibt es welche, die da was gesehen haben? Ne?
Das, ja.
Und deswegen haben die auch so viele befragt und Personalien festgestellt. Mhm. Und das hat aber nicht so richtig was gebracht. Und dann haben die auch diesen Holzklotz untersucht und haben da auch schon so Fasern festgestellt. Mhm. Ja, aber nicht so richtig viel. Aber es gab Spuren an diesem Holzklotz.
Ja.
Und dann haben die einen Massengentest in Erwägung gezogen.
Ja. Ne?
Und gesagt, ja, vielleicht wäre das was wir machen könnten. Und haben, das war im Prinzip, war das mehr oder weniger ein Bluff von der Polizei. Die haben das zwar in Erwägung gezogen,
ja,
aber es war nicht akut. Die haben gesagt, aber dass wir das in Erwägung ziehen, das teilen wir mal mit.
Ja.
Vielleicht bewegt sich da irgendwas.
Okay.
Und im Polizeijargon, wusste ich auch nicht, hab ich so nachgelesen in der Presse, heißt das, den Kittel anzünden. Okay. Komm, jetzt zünden wir den Kittel an und gucken mal, ob was passiert.
Ja.
Und nachdem die das dann lanciert haben,
ja,
hat sich ein Zeuge gemeldet.
Ja.
Hat jemand gesagt, hey, ich bin Zeuge. Das war dann so vielleicht eine Woche danach. Ich habe einen Holzklotz gesehen auf der Brücke, auf der Fußgängerbrücke.
Okay.
Habe ich einen Holzklotz gesehen, der vermutlich derjenige war,
ja,
der dann geworfen wurde.
Ja.
Und der lag da auf der Brücke und ich habe den weggeräumt, so an Seite geräumt.
Okay.
Weil der lag da mitten auf diesem Weg.
Es ist schon mal interessant, weil Dabei ist ja schon mal so ein bisschen ausgeschlossen, dass jetzt einer sich das so perfide mehrere Tage überlegt hat oder so, sondern dass es vielleicht eher so eine, dass das so spontan irgendwo in einem aufkommt, so, da liegt ein Klotz, den werfe ich jetzt mal runter.
Ja, pass mal auf. Ja. Die Polizei hat sich dann als erstes mal gefragt, okay, dass da ein Holzklotz auf dieser Brücke lag, das hören wir jetzt zum ersten Mal. Kein einziger anderer Zeuge hat sowas gesagt, dass da einer schon rumlag oder so. Und nach einigen Tagen oder nach einer Woche meldet sich jetzt plötzlich einer und sagt, ja, da lag einer und ich habe den weggeräumt.
Ne? Ja.
Da könnten dann Fingerabdrücke von mir drauf sein.
Ah, okay. Ne?
Moment mal, meldet der sich jetzt um jetzt erst, komischerweise.
Ach so.
Und es gibt keinen anderen, der einen Holzklotz gesehen hat. Yeah. Will der da vielleicht eine Begründung für liefern, warum da etwas sein könnte?
Weil später irgendwelche Massen-DNA-Tests anlaufen und er sich schon im Vorab so ein bisschen absichern will, warum vielleicht da hätten da irgendwie Spuren von ihm drauf sein können. Ja.
Und dann haben die diesen Zeugen, der sich da gemeldet hat, dann natürlich auch ein bisschen stärker vernommen und er war auch jemand, den man schon mal in der Polizeiakte gefunden hat, wegen Drogendelikten und hat sich dann rausgestellt, heroinabhängig. Und,
ein Jugendlicher oder was?
Nein, kein Jugendlicher, habe ich doch nicht gesagt.
Okay.
Ein Mann, der Sozialhilfeempfänger, wohnt da in so einem Haus, ein starkes Drogenproblem und ist schon wegen Kleinkriminalität in Erscheinung getreten.
Ja.
Und er hat angegeben, dass er da auf einem Weg zu seinem Freund, die Polizei hat dann ja zu seinem Freund / Dealer war, irgendwie um 17 Uhr. So, er hat dann auch das sehr genau angeben können, wann er da diesen Holzklotz gesehen hat. Mhm. Weil er gesagt, ja, ich wollte mich dann da mit so einem treffen. Und sie haben sich schon gedacht, okay, da ist jemand, der offenbar ein starkes Drogenproblem hat auf dem Weg zu seinem Dealer. Mhm. Und es ist irgendwie schon seltsam, dass ihn dann das dann interessiert, dass da so ein Holzklotz liegt und er räumt den dann so an Seite.
Mhm.
Okay, macht uns jetzt ein bisschen stutzig. Und
was ja so ähnlich wie im vorherigen Fall allein noch kein Beweis ist, ne?
Nee.
Das ist ja jetzt einfach nur mal so.
Also, es ist schon mal, der gerätschelt da schon mal voll ins Fadenkreuz, weil die sagen, warum meldet der sich jetzt erst nach einigen Tagen, dass er da den Holzklotz in der Hand gehabt hat.
Ja.
Und warum hat den sonst niemand gesehen, diesen Holzklotz? Wir haben Dutzende Leute befragt und da war nie die Rede davon. Ne? Was ist da los?
Was er natürlich nicht weiß, dass die anderen das so nicht erwähnt haben.
Er weiß es, weil er hat den Holzklotz von seinem Grundstück mitgebracht und die Brücke runtergeschmissen.
Ach krass. Ja. Das haben die den aus dem verhört oder was?
Er hat es gestanden.
In einem Verhör?
Er hat es bei der Polizei zugegeben, dass er es war.
Ja.
Und
der hat den sogar mitgebracht?
Der hat den von seinem Grundstück mitgebracht. Die Ermittler haben auf seinem Grundstück dann auch mal geguckt und haben mehrere Holzklötze gefunden.
Ja.
Die vom, also gleiches Holz, Pappel, gleicher Zustand, Schnittkanten und sowas.
Gleiches passt. Alter, gleich.
Ja. Und die Spezialisten von der Spurensicherung haben dann auch gesagt, die Blöcke stammen wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich vom Grundstück dieses 30-jährigen Mannes, Nikolai H. Und bevor die Polizei ihn da, bevor er das Geständnis bei der Polizei da abgelegt hat, war er dann auch schon von der Polizei recht verdächtig. Also die Polizei hat ihn verdächtigt, auf jeden Fall, bevor er das Geständnis abgelegt hat. Und er ist da als Zeuge aufgetreten.
Ja.
Und er hat sogar Interviews gegeben, dem Fernsehen, bei RTL.
Was gibt's denn gar nicht? Was hat er da gesagt?
Er hat bei RTL ein Interview gemacht bei einer jungen Reporterin, die ihn dann so ein paar Fragen gestellt hat. Und Ja, die hat ihn dann so gefragt, ja, wo haben sie denn dieses Holz gefunden? Und sie standen dann da an der Brücke. Mhm. Und er hat das dann so gesagt, wie das dann so, ja, das lag da hier halt rum, dieses Holz. Er ist in Kasachstan geboren, spricht nicht so gutes Deutsch, er wohnt zwar schon ewig da, aber du kannst dir vorstellen, wie er dann so gesprochen hat, so ein bisschen gebrochen und gesagt, ja, da hätte so eine Alufelge gelegen, die hat er in den Busch geworfen und dann hat er da diesen Holzklotz gesehen und hat den dann so an die Seite geräumt und der hat gefragt, ja, okay, und warum haben sie dann das die Alufelge in den Busch geworfen und das da so an die Seite gestellt? Ja, ja, weiß nicht. Ja, und die Polizei, die hat dann da was gefunden, Fingerabdrücke oder so. Ja, kann sein, von dem Täter dann oder so. Und dann hat die Frau dem auch im aktuellen Stern, hat die dem dann Bilder gezeigt. Ja, das hier ist dann die Familie gewesen. Wie finden Sie das denn da, was da passiert ist? Und er hat da immer so super nervös gelacht und so rumgestammelt und hat sich immer so weggedreht und also super extrem nervös, als er dann auch der Frau, dieser Reporterin, die Hand gegeben hat, hat sie gesagt, es war ein kalter Schweiß auf der Hand. Und da,
das hat sie aber nicht im Interview gesagt.
Nein, hat sie nicht, hat sie später gesagt. Und dann meinte sie dann, ja, entweder war der krass auf Entzug oder sowas von schuldig.
Ja.
Und das Geständnis hat er später widerrufen vor Gericht.
Mhm.
Und das, was er bei der Polizei zugegeben hat, hat er dann vor Gericht widerrufen und hat vor Gericht überhaupt gar nichts mehr gesagt. Gar nichts mehr.
Ja,
und
in dem Interview, wahrscheinlich, weil er ab da einen Strafverteidiger hatte. Ne?
Und in dem Interview,
der ihn dann gebrieft hat, was er zu tun hat.
Das
gehe ich mal von aus.
Möglich, ne? In dem RTL-Interview hat er dann auch noch gefragt, jetzt bin ich ein bisschen raus.
Ja, aber damit kommt man doch.
Ach so, nicht. Da hat er dann gesagt, ja, das müssen dann bestimmt diese Jugendlichen gewesen sein. Ja. Haben die so aus Spaß gemacht. Und und dann hat er sich dann gemeldet, weil er hatte den ja angefasst und er hat sich dann auch gedacht, ja, warum habe ich den angefasst? Nicht, dass ich da 15 Jahre Haft kriege. Und dann meinte dann die Reporterin, hat ihn dann gefragt, ja, oder haben Sie den runtergeworfen?
Ja.
Und da hat er dann auch so nervös gelacht und gesagt, nein, nee, war ich nicht. Und dann
das ist ja fast schon dreist, so eine Frage zu stellen, ne?
Und dann hat sie ihn dann noch gefragt, es war wohl doch recht offensichtlich irgendwie. Es war,
okay.
Und dann hat sie ihn dann gefragt, ja, wissen Sie, was Haftverschonung bedeutet? Wenn man das zugibt, dann würde man weniger Strafe bekommen. Und dann, ja, wieso? Warum sollte ich das dann? Und er meinte auch, wenn ich das gewesen wäre, dann würde ich doch nicht sagen, dass ich da diesen Klotz dann gefunden habe. Dann würde ich einfach nichts sagen.
Ja, ja.
Und das ist alles so widersprüchlich und hanebüchen, richtige Aussagen. Er hat sich quasi um Kopf und Kraken geredet. Ja. Und es gab dann auch noch andere, mit denen später geredet wurden, Freunde, die dann gesagt haben, ja, wir kennen den und der hat uns irgendwie so erzählt, er hätte für das Interview als Informant, / Zeuge, hätte er so ein bisschen Geld bekommen und die er dann auch direkt schon in Drogen umsetzen wollte.
Ja.
Und das könnte ein Grund sein, warum er sich dann da auch so um Kopf und Kragen geredet hat. Weil er wollte irgendwas sagen, um halt auch dafür eine kleine Entlohnung zu kriegen.
Ja.
Aber das, was er gesagt hat, hat ihm halt, hat er sich halt krass in Widersprüche verstrickt. Und er hat dann das Geständnis, was er bei der Polizei abgelegt hat, hat er später widerrufen. Und bei der Polizei hatte er angegeben, weil die haben ihn gefragt, warum haben sie das gemacht, hat er allgemeinen Frust angegeben.
Okay.
Sein Anwalt hat auf Freispruch plädiert übrigens. Wegen, die Indizien würden nicht ausreichen.
Ja.
Ja, und.
Würde ich mal sagen. Ja. Ist aber ganz schön mutig vom Anwalt.
Ja. Und er hat dann auch noch gesagt,
Da hätte ich als Anwalt, ich bin ja kein Strafverteidiger, aber ich habe tatsächlich auch mal ein bisschen bei einer Strafverteidigerin gearbeitet. Da hätte ich als Anwalt auf jeden Fall eher die Schiene gefahren. Wir geben das jetzt hier alles zu und versuchen mit einer sogenannten, Haftverschonung, also wie hast du das nochmal genannt?
Haftverschonung? Oder?
Nein, so eine
das habe ich.
Wenn die Strafe weniger schlimm wird.
Ja.
Das ist nochmal genannt.
Ich muss es gerade noch mehr hier reingucken. Doch, Haftverschonung.
Genau. Also nochmal.
Ob er hofft, Haftverschonung zu bekommen, wenn er sich stellt. Das genau. Hat die Reporterin ihn gefragt.
Genau, also nochmal. Wenn ich der Anwalt gewesen wäre, hätte ich gesagt, wir geben das jetzt alles zu und mit der Hoffnung auf ein bisschen Haftverschonung.
Ja.
Ja.
Ja. Und der Anwalt hat dann auch noch gefordert, es muss hier ein Dolmetscher angeschafft werden und ich möchte, dass die Anklageschrift auf Russisch übersetzt wird, hat der Richter abgelehnt, weil er gesagt, er war bei der Polizei, er hat mit denen gesprochen. Es gibt ein Interview, was er im Fernsehen schon sehr verständlich gemacht hat. Also der braucht ja keinen Dolmetscher, gibt ja keinen Dolmetscher. Also was war das für ein Versuch, irgendwie Zeit zu schinden oder die Staatsanwaltschaft da ein bisschen zu nerven oder so?
Ich sag jetzt mal ganz böse, vielleicht auch ein Versuch, einfach noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen.
Okay. Ja.
Also
wurde abgelehnt. Ja. Und der Richter hat dann festgestellt in seinem Urteil, dass das Geständnis wahr ist, dass es Täterwissen enthält. Und laut Gutachten mit mehrerer Gutachtern war er auch vernehmungsfähig zu der Zeit und auch Schuld. Wie sagt man das?
Schuldfähig.
Schuldfähig, genau.
Ja.
Genau. Und übrigens gab es dann auch noch Handydaten, die ihn zu der Tatzeit an der Brücke dann festgestellt haben.
Ja.
Und
gab es auch Spuren am Klotz, die zu ihnen führten? DNA-Spuren, Haare?
Es gab da irgendwas, aber das brauchte man. Das wurde nicht dann noch vorgelegt.
Ja.
Und ja, die Anklage war dann wegen Mord und wegen versuchtem dreifachen Mord und das Urteil war dann auch lebenslang.
Ja.
Könnte aber
also,
sein.
Das hört sich jetzt nicht nach einem Justizskandal an, so hätte ich wahrscheinlich.
Nein, das war auf keinen Fall ein Justizskandal.
Also, das ist, glaube ich.
Es war sein Holzklotz aus seinem Garten. Und er hat ja auch überhaupt gar nichts mehr gesagt. Er hat das dann nicht bestritten. Mhm. Er hat sein Geständnis widerrufen und hat nichts gesagt.
Ja, völlig falsche.
Selbst.
Also.
Es geht jetzt nicht hier darum, einen Täter irgendwie gut rauszukriegen.
Aber ich sehe es.
Ich wollte aber nur noch sagen, er.
Ich weiß, aber ich sehe es immer so ein bisschen auch aus der Strafverteidigerrolle, weil ich einfach auch immer für einen Strafverteidiger gearbeitet habe und schaust du immer aus der Brille. Was tue ich, damit ich das Mildeste für den Täter rauskriege?
Also,
aber das hätte man auf jeden Fall besser hinkriegen.
Lebenslang für Mord und dreifachen versuchten Mord und dann auch noch, aber das spielt jetzt eine untergeordnete Rolle hier, dieses gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr.
Ja, da gibt es noch
sowas.
In Tateinheit.
So wurde das dann gesagt. Und interessant finde ich auch noch, dass er vor Gericht nichts gesagt hat und selbst auf das Recht des letzten Wortes dann verzichtet hat. Also noch nicht mal irgendwas dann am Ende noch gesagt.
Ja, dann fällt die Strafe natürlich dann umso härter aus.
Ja, die wäre jetzt nicht weniger hart ausgefallen.
Naja, wenn er am Ende nochmal gesagt hätte, ich gebe es zu und es tut mir leid, dann.
Aber Moment, wann hat er denn das Recht des letzten Wortes? Bevor die Urteilsverkündung kommt, oder?
Ja. Nachdem die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer gehalten hat, alle Zeugen vernommen sind, dann hat der Angeklagte das letzte Wort und dann kommt das Urteil.
Ja. Aber da geht es ja auch dann um etwas vielleicht, was über das Urteil hinausgeht. Das Urteil ist die eine Sache. Aber zu der Tat im ganzen Prozess nichts zu sagen und dann noch auf die letzten Worte zu verzichten,
kann man machen.
Um irgendwas zu seinem Motiv, zu einer Entschuldigung, das kann man nicht entschuldigen, aber einfach nichts zu sagen, das ist, das ist halt einfach auch nichts.
Ja, das kann man machen. Und lebenslänglich heißt, in Deutschland heißt das ja letztlich 15 Jahre und dann.
Also, soweit ich weiß, heißt das, der frühestmögliche Termin für eine Überprüfung ist nach 15 Jahren, oder? Also er kann frühestens nach 15 Jahren freigelassen werden. Heißt das lebenslang? Oder ist nach 15 Jahren einfach Ende?
Nee, der kann schon früher freigelassen werden.
Aber heißt das nicht irgendwie eine Entlassung, vorher ist ausgeschlossen? Also, dass er 15 Jahre auf jeden Fall verbüßen muss?
Du kannst schon früher, je nachdem, wie...
Ich weiß nicht, was danach dann war. Ich kenne nur das Urteil. Und da steht nichts mit besonderer Schwere.
Besonders schwer, dann, ja. Dann ist irgendwann ist dann auch mal wieder Ende und dann kommt er auch nochmal raus. Das wird wahrscheinlich passieren. Aber das Leid, was er angerichtet hat, ist unermesslich. Das heißt ja immer schön, so, was heißt so schön? Das heißt ja immer, das Gericht kann Recht sprechen, aber es kann nicht die Gerechtigkeit wiederherstellen.
Ja.
Und
das,
so ist es.
Das
halt
hat
auch
ein bisschen was mit unserem Rechtssystem, mit unserer Rechtsgrundlage zu tun. Vielleicht weißt du das besser als ich. Ich kann ja nur jetzt so stochern. Das hat nichts mit Rache zu tun. Weil zum Beispiel in den USA hat das irgendwie mehr mit Rächen zu tun. Da steht jemand vor Gericht, damit die höhere Instanz, der Staat oder so, deswegen gibt es ja auch die Todesstrafe zum Beispiel. Und es geht hier bei uns nicht um Rache, sondern um
Naja, es geht schon darum, dass er für seine Taten büßen muss.
Ja, aber
Ja, was du meinst ist, dass
so Gleiches mit Gleichem vergelten oder so, das gibt es ja bei uns nicht.
Ja, das
Und es geht darum, zu versuchen, aus demjenigen wieder einen besseren Menschen zu machen, durch die Haft. Und nicht einfach nur strafen, bis die Strafe vorbei ist und dann tschüss, sondern versuchen,
absolut. Dieser Sozialisierung
aufbereitet.
Es gibt auch diesen Sozialisierungsgedanken im Strafrecht, das stimmt schon.
Sozialisierungsgedanken im Strafrecht.
Der
das
ist im Übrigen. Übrigen im
Jugend. Den gibt es in den USA nicht so, ne?
Teilweise nicht, ja. Also, wenn man da lebenslang, dann ist einfach lebenslang. Dann gibt es keinen Weg mehr zurück in die Sozialisation.
Ja.
Ende.
Ja.
Ist doch jetzt neulich der Unabomber im Gefängnis gestorben.
Ja.
Ist einfach. Es gibt
Hatten
nichts.
Wir mal einen Fall gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr welcher. Vielleicht Crime Stories 6
genau.
oder 7.
Kann man sich auch nochmal anhören. Auch ein sehr, sehr interessanter Fall, der auch sehr lange geht. Ich glaube, über 2 Stunden haben wir darüber geredet. Und der Fall war kurz, aber interessant, Micha.
Ja.
Ich würde sagen, damit ist unsere Crime-Folge für dieses Mal
ist vorbei.
Vorbei. Und damit verabschieden wir uns bei unseren Hörern und Hörerinnen und wünschen trotz dieser Geschichten, die wir erzählt haben, noch einen schönen Abend, Morgen, Tag, wo auch immer ihr seid. Ciao.
Tschüss.
Zart und bitter.